Wenn Najib rausgeht, dann ist sie immer da.
I mean, the drone is always in the sky. The drone is there 24/7.
Eine israelische Drohne, die über Beirut fliegt, die mega laut ist und alles beobachtet.
It's like a motor. It's like a really high frequency motor sound and it's just there all day and it's so annoying.
Najib lebt im Libanon, also in dem Land, in dem Israel gerade massiv gegen die pro-iranische Hisbollah vorgeht. Auch mit Luftangriffen auf Beirut.
Aus Sicht vieler Libanesen sagen sie, wir sind eigentlich nur das Spielfeld anderer Kämpfer, nämlich Israels und des Irans.
Das sagt unser Korrespondent Moritz Behrendt. Was gerade im Libanon abgeht und wie Menschen wie Najib mit der Situation umgehen, das klären wir in unserer heutigen Folge.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News schauen wir uns jeden Tag an, was die Nachrichten, die uns erreichen, für einzelne Menschen konkret bedeuten. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und auch die Hintergründe dazu. Heute ist Montag, der 14. Oktober.
So, my name is Najib.
Najib lebt in Libanons Hauptstadt.
I live in Beirut, in kind of eastern Beirut. It's called Marem Khayr. It's basically where all the nice restaurants and the bars are.
Also, er lebt in einem relativ hippen Stadtteil von Beirut mit vielen Bars und Restaurants. Und Najib arbeitet für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Und wenn der Tag vorbei ist, dann macht er noch was anderes.
When the sun goes out and the moon comes up, I'm also a musician, so that's also something I do.
Najib war mal Rapper.
I had a career as a battle rapper for about 8 years and then I kind of shifted towards being a composer. So now I do sound design for games and things like that, but I'm also a music producer, so I do a lot of bass music, a lot of drum and bass music.
Nach seiner Zeit als Battle Rapper komponiert er jetzt Musik. Drum and Bass zum Beispiel. Und jetzt am Wochenende, da musste er einfach mal raus. Brauchte eine Pause von den ganzen Nachrichten rund um den Krieg.
I needed to get out of my neighborhood because ever since the war started, I've been just on the news all day, not being able to do anything, seeing the horrible scenes that are taking place and I just felt like I'm not able to sleep well, I'm not able to think well, so this weekend I actually decided to go to the mountains. There's a resort kind of place. So I went there for a night, had some quiet sleep for the first time in 2-3 weeks and just stared at a blank wall all day and I loved it. And I felt like I really needed that and I came back yesterday night.
Najib hat also den ganzen Tag in einem Hotel in den Bergen auf eine Wand gestarrt und er hat's geliebt. Und um zu verstehen, warum gerade das ihm so gut getan hat, muss man wahrscheinlich erstmal verstehen, was die letzten Wochen bei Najib abgegangen ist.
It's really tough. I mean, I'm also someone who has a very healthy kind of routine as a lifestyle. So I sleep well, I sleep usually early, I go to gym every day, I try to eat well. I'm generally in a really good mood. And ever since these things started, it's been very emotional and I've been very angry. And I haven't been really able to do anything. Like, I just cook. I mean, cooking is also my way of forgetting everything. So when I start to cook more, that's how I know that I'm really stressed. So I've been cooking a lot. I've been not able to do anything work-related, not even able to do any music. There's not a lot of inspiration. I'm trying to force myself to get emotions out through music, but it's not working.
Najib konnte in letzter Zeit keine Musik machen, konnte nicht arbeiten, weil alles viel zu stressig war. Dieser Krieg alles überschattet. Das Einzige, was er machen konnte, war kochen. Und wenn er viel kocht, dann weiß er, boah, das ist gerade alles zu viel. Und er kann seine Wut, die er auch spürt, gerade gar nicht kreativ in Musik umwandeln.
It's the same thing that would happen after the Gaza war started. You're gonna feel horrible for a few weeks. The emotional response will fade away. You will become numb. And then when you're emotionally numb, you can focus again. But then the wave comes again in a few months and then you start to feel emotional again. Every time you try to disconnect, something happens.
Also es passiert was Schlimmes. Man ist erstmal im Schock. Irgendwann stumpft man dann ab, kann wieder auch was machen und irgendwann fühlt man auch wieder was. Und dann passiert aber schon wieder das Nächste. Gibt's vor diesem Hintergrund irgendeine Art von Alltag, von Normalität in Beirut?
There's a difference between what looks normal and what feels normal. I mean, you see people walking on the street, people sitting in a cafe, people talking in a restaurant or whatever. I was in a cafe yesterday because I just needed a cup of coffee and I was just trying to see a friend to talk. But this is not normal. This is just absurd. But we're also not going to stay home and dread on the situation that we are in. So we feel that we are in a dystopia.
Also, der Alltag sieht vielleicht normal aus, sagt Najib. Aber nur, weil man auch Menschen in Cafés sitzen sieht, heißt das nicht, dass da gerade irgendwas normal ist. Najib sagt, er fühlt sich wie in einer Dystopie. Und um noch einen besseren Überblick über die gesamten Entwicklungen im Libanon zu bekommen, dabei kann er uns helfen.
Ich bin Moritz Behrendt. Ich berichte als Korrespondent für die ARD und damit auch für Deutschlandfunk Nova über 15 Länder in der arabischen Welt. In letzter Zeit aber vor allem über den Libanon, zeitweise aus Beirut, jetzt aber aus Kairo, wo wir unseren Hauptstandort haben.
Also gerade ist Moritz in Kairo, war aber vor kurzem noch im Libanon.
Ich bin in den Libanon reingeflogen an dem Tag, als die israelische Armee die südlichen Vororte Beiruts das erste Mal ganz massiv bombardiert haben und dabei auch den Chef der Hezbollah, Hassan Nasrallah, getötet haben. Dieses Bombardement war zu hören. Ich konnte es auch hören, hinter dicken Scheiben und überall zu sehen. War dann eine gute Woche im Land und bin seitdem wieder hier in Kairo.
Okay, also seit einigen Tagen jetzt eben in Kairo. Wie kommt ihr trotzdem an Informationen auch von vor Ort?
Ja, zum einen haben wir noch Korrespondenten im Land und dann haben wir aber auch libanesische Mitarbeiter, ohne deren Infos und Einschätzungen wir überhaupt nicht arbeiten könnten. Das ist wirklich ganz wichtig für uns. Und natürlich knüpfen wir immer, wenn wir in ein Land reisen, dort auch Kontakte, entweder zu Hilfsorganisationen, aber auch zu unterschiedlichsten libanesischen Gruppen und Menschen, mit denen wir uns jetzt aus der Fremde immer austauschen und fragen, wie geht's euch, seid ihr sicher, wie habt ihr die letzten Tage erlebt?
Was hörst du denn von denen oder welche Eindrücke hattest du eben auch von vor Ort, wie sehr die israelischen Angriffe das Land im Moment treffen?
Sie treffen fast das gesamte Land, aber in sehr unterschiedlicher Intensität. Also besonders stark werden die Dörfer und Städte im Süden des Landes angegriffen und dann die sogenannte BK-Ebene im Osten Libanons, nahe der Grenze zu Syrien. Das sind so zwei Gebiete, wo die Hezbollah sehr stark ist. Das gilt auch für die dicht besiedelten südlichen Vororte von Beirut, ganz in der Nähe des Flughafens. In anderen Landesteilen gab es aber auch Bombardements, wenn auch eher vereinzelt, aber viele Libanesen sagen, wir sind eigentlich nirgends mehr im Land richtig sicher.
Wie viele Menschen sind im Libanon gerade auf der Flucht vor den Kämpfen?
Es ist wirklich mehr als 1 Million. Das ist ungefähr jeder sechste Libanese, der gerade auf der Flucht ist und kein eigenes Zuhause hat. Viele sind in Notunterkünften untergebracht, in der Hauptstadt Beirut, aber auch in anderen Städten, häufig in Schulen. Da gibt es dann nicht genug Matratzen, keine Duschmöglichkeiten etc. Es gibt Hilfsorganisationen, aber auch private Gruppen, die Suppenküchen aufgebaut haben, um den Menschen zu helfen. Also die Hilfsbereitschaft ist groß, aber der Bedarf ist auch riesig groß, sodass das alles immer nicht reicht. Und viele Staaten weltweit schicken jetzt auch weitere Hilfsgüter und Medikamente. Und eine Fluchtbewegung ist auch noch ganz wichtig. Ganz viele Menschen, vor allem aus dem Osten Libanon, sind ins Nachbarland Syrien geflohen, das wir ja auch vor allem als Kriegsland über mehr als 10 Jahre jetzt kennen. Aber dort fühlen sich viele Libanesen, die dorthin flüchten, jetzt sicherer als in ihrem eigenen Land.
Du hast jetzt beschrieben, in welchen Teilen des Landes es vor allem eben dann auch Angriffe gibt. Wie muss man sich das vor Ort dann vorstellen? Was wird da getroffen?
So ganz genau wissen wir das ehrlich gesagt nicht. Wir, gerade aus dem Süden des Landes, kriegen wir am wenigsten Informationen dort, wo am stärksten gekämpft wird. Es gibt die Stellungnahmen der israelischen Armee, die immer dann Bescheid geben, wenn sie eine Hezbollah-Stellung getroffen haben wollen. Die Hezbollah gibt immer sehr stolz bekannt, wenn sie israelische Soldaten in ihren Panzern getroffen hat. Diese Informationen kriegen wir. Wir können sie aber ganz schwer überprüfen. Und es gibt dann auch immer wieder Berichte, dass zum Beispiel die israelische Armee eine Flüchtlingsunterkunft getroffen hat und Anfragen an die israelische Armee sind unbeantwortet geblieben. Also sind offenbar viele Ziele der Hezbollah, die getroffen werden, aber ziemlich sicher nicht nur.
Jetzt hast du gesagt, dass jeder sechste Mensch im Libanon gerade auf der Flucht ist. Ist das jetzt seit der verstärkten israelischen Offensive erst so oder war das auch vorher schon zum Teil so?
Begonnen hat der Beschuss zwischen Israel und der Hezbollah, der hat vor einem Jahr begonnen, am 8. Oktober, direkt einen Tag nach dem Massaker der Hamas in Israel. Da hat er begonnen und seitdem sind etwa 100.000 Menschen aus dem Süden schon geflohen in Richtung Norden des Landes. Aber jetzt in den letzten 1,5 Monaten hat sich das massiv verstärkt, sodass halt wirklich fast 1 Million Menschen auf der Flucht sind. Und was wir wirklich nicht so genau sagen können, wie viele Menschen sind eigentlich noch in den Dörfern und Städten des Südens? Die sind alle aufgefordert worden von der israelischen Armee: Verlasst eure Dörfer, verlasst eure Städte, kommt nicht zurück, ihr seid hier in Lebensgefahr. Das wird von vielen Libanesen als Aufruf zur Vertreibung angesehen und manche sagen auch, nee, genau deswegen gehe ich nicht weg und bleib zu Hause.
Jetzt ist der Libanon ja in den vergangenen Jahren im Grunde genommen von einer Krise in die nächste geraten. Es gibt eine riesige ökonomische Krise. Ist der Staat da überhaupt irgendwie in der Lage, den Menschen ausreichend zu helfen, oder von woher kommt Hilfe?
Der Staat allein ist dafür nicht in der Lage. Die Regierung ist nur geschäftsführend im Amt. Das heißt, so richtig tatkräftig ist sie nicht. Es gibt keinen Präsidenten seit 2 Jahren. Und die Hilfe versucht diese Regierung jetzt irgendwie zu koordinieren. Aber sie ist ganz klar auf Hilfe von außen angewiesen. Und sie sind auch angewiesen auf starke Gruppen im Land. Und das ist unter anderem auch die Hisbollah, die nicht nur Miliz, also bewaffnete Gruppe ist, sondern auch ein großes Netz an Krankenhäusern, Schulen betreibt, die jetzt zum Teil zur Hilfe der geflüchteten Leuten genutzt werden.
Kann man was darüber sagen, wie die Hisbollah in der Bevölkerung gesehen wird?
Es gibt da keine ganz konkreten Umfragen. Es gibt durchaus viel Kritik an der Hisbollah, gerade an deren innenpolitischer Rolle im Libanon, dass sie dafür gesorgt haben, dass dieser Staat so ausgehöhlt ist und sich selbst immer weiter ausgebreitet haben mit Geld und Unterstützung aus dem Iran. Da gibt es sehr viel Kritik daran. Wenn es jetzt darum geht, dass die Hisbollah gerade an der Grenze im Süden gegen Israel kämpft, da habe ich den Eindruck, unterstützen die ganz allermeisten Libanesen die Hisbollah und sagen, ja, dort ist das, was die Hisbollah immer sagt, Widerstand, weil der Einmarsch der israelischen Soldaten eine Verletzung der eigenen Grenzen ist.
Am Wochenende hat die Hisbollah Israel auch wieder angegriffen, soll einen Armeestützpunkt getroffen haben. Das heißt, das ist eben auch ein ziemliches Hin und Her im Moment.
Ja, genau. Es hatten ja viele vermutet, dass Israel durch diese massiven Bombardements die Führungsschicht der Hisbollah aus dem Weg geräumt hat, alle getötet hat. Dann gab es diese Pager- und Walkie-Talkie-Attacken, durch die viele Kämpfer ins Krankenhaus mussten und auch ein wichtiges internes Kommunikationsmittel der Hisbollah ausgeschaltet wurde. Aber offenbar sind sie noch in der Lage, weiter gegen die israelische Armee vorzugehen und weiter auch Raketen auf israelisches Territorium abzuschießen, von denen die allermeisten von der israelischen Raketenabwehr abgefangen werden können. Aber auch wenn nur einige durchkommen, können die schweren Schaden anrichten.
Jetzt ist ja die Gesamtsituation in der Region extrem angespannt, sage ich mal, vorsichtig formuliert. Ganz, ganz viele schauen gerade darauf, was macht Israel, was macht der Iran, der die Hisbollah ja eben finanziert und unterstützt. Welche Rolle spielt der Libanon in dieser ganzen Gemengelage?
Aus Sicht vieler Libanesen sagen sie, wir sind eigentlich nur das Spielfeld anderer Kämpfer, nämlich Israels und des Irans. Aber natürlich ist die Hisbollah auch eine libanesische Gruppe und die Grenze zwischen Israel und dem Libanon ist eine Grenze zwischen diesen beiden Staaten, die ganz offiziell seit Gründung des Staates Israels miteinander im Kriegszustand sind. Das heißt, der Libanon ist ein Gegner Israels. Die Hisbollah ist ein wichtiger Unterstützer des Iran, aber sie ist auch eine libanesische Gruppe. Es ist kompliziert und viele Libanesen haben die Sorge, dass der Iran immer wieder die Libanesen vorschickt, um gegen Israel zu kämpfen und sich selbst dann doch eher versucht rauszuhalten.
Der Iran unterstützt und finanziert die Hisbollah ja ganz massiv. Von den USA, Deutschland und einigen anderen Staaten wird die Hisbollah als Terrororganisation eingestuft. Und sie ist nicht nur eine bewaffnete Miliz, sondern im Libanon eben auch eine politische Partei. Und mit seiner Offensive will Israel diese pro-iranische Hisbollah bekämpfen. Seit Anfang Oktober sind dabei laut der libanesischen Regierung 2000 Menschen getötet worden, darunter auch Zivilisten. Unabhängig überprüfen lassen sich die Zahlen nicht. Aber es gibt auch heute, Stand Montagabend, wieder Berichte über Tote im Norden des Libanon nach einem israelischen Luftangriff. Gleichzeitig schießt die Hisbollah weiter Raketen auf Israel. Und wenn man so zum Spielfeld anderer Kämpfe wird, macht man da gerade irgendwelche Pläne?
The plans that I'm excited the most about currently is what I want to cook in the evening. So,
do you have plans already?
Yeah, I mean, today, no, but that's also the exciting part. Like now I finish the call, I go down to my favorite patisserie and I get my favorite cheesecake just so I can start the day in a nice way. And then I think about what kind of delicious thing do I want to cook in the evening.
Also, nach unserem Gespräch holt Najib sich erstmal ein Stück Käsekuchen und dann denkt er drüber nach, was er heute Abend kochen wird. Und er sagt aber, Er hat auch noch eine ernsthaftere Antwort auf diese Frage nach den Plänen.
The past 6 years have been like a movie, really. 2018, I was in Berlin doing my master's. Then 2020, I was like, you know what? I want to come back to Lebanon because I feel like I make more sense there. And there's a lot for me to do there as an artist, but also in politics and things like this. So I come back in 2020. There was a financial crash and then protests. And then August 4, we had the port explosion. Then after that, we had the earthquake. Then after the earthquake, we have this. I mean, every time you try to build something here, something happens that makes you, every time you go like, why am I here? I need to get out of this country.
2018 war Najib in Berlin, hat seinen Master gemacht. 2020 ist er zurück in den Libanon gegangen. Und dann kam eine Krise nach der anderen. Und jedes Mal, wenn er Pläne gemacht hat, ist wieder irgendwas passiert. Und er fragt sich, wo soll er in Zukunft leben?
Now is also the time when we ask the same question. And now we're all trying to plan, like, what do we do? What if full-out war breaks out? Where do I go? What do I want to do? It's not just about living. It's not just about being alive. It's about fulfilling your ambition as a person in your career, living the life that you feel like you deserve. And I'm trying to find a job that doesn't tie me to Lebanon because I don't want to live a small life and have a small career just because there's this thing happening around
me. Najib sagt, er hat Ziele. Träume. Er ist ein Mensch mit Ambitionen. Er will kein kleines Leben führen. Er will was erreichen. Und er überlegt sich, wo er das vielleicht kann. So you do think of leaving Lebanon,
of course,
maybe?
The job that I'm in now kind of physically ties me to Lebanon. I'm trying to think of like ahead for next year. What kind of job can I find for next year that allows me either to work remotely or to be somewhere else? But I don't want to live a small life. That is my worst nightmare. Because I'm a very ambitious person.
Vielleicht heißt das für Najib also auch, seine Heimat zu verlassen, sich einen Job anderswo zu suchen, außerhalb des Libanon. Das war Unboxing News für heute. Andere Perspektiven rund um die Lage in Nahost findet ihr natürlich auch in unserem Unboxing News Feed. Den abonniert ihr am besten, damit ihr keine Folge verpasst. Und schickt die Folge gern auch weiter an Menschen, damit die auch hören können. Das Team heute, Florian Brückner, Ingo Rockenberg, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.